Da wir nun letztens die merkwürdige Schiffpflanze dieses Planeten kennengelernt haben, bleibt uns nachträglich nur noch das Wenige zu erwähnen übrig, wie häufig sie vorkommt und wie viel solcher Früchte eine solche Pflanze zum Vorschein bringt. Diese Pflanze kommt an den Flüssen, Seen und hauptsächlich an den weit gedehnten Ufern des Meeres außerordentlich häufig vor. Und eine solche Pflanze bringt in einem Saturnjahr zweimal Frucht. Und das eine jede für sich bei 400 bis 500 Stück an der Zahl. Aber niemand hat auf diesem Planeten oder vielmehr in diesem Land ein verwaltendes Eigentumsrecht auf sie, sondern hier heißt es, wie bei euch ein alter Rechtsspruch lautet, primo occupanti jus, dem ersten Besitzergreifer das Recht. Wer also eine solche Pflanze oder mehrere benötigt, geht hin und erntet. Und so viel er geerntet hat, ist sein Eigentum. Niemand macht ihm dasselbe streitig. Und zwar aus dem höchst moralischen Grunde, weil sich dort jeder für den Geringsten und Kleinsten hält, was noch ferner bei der Darstellung der Menschen näher auseinandergesetzt wird. Und so wollen wir nun einen Blick auf die Gewässer dieses Planeten und besonders dieses Landes werfen. Es gibt in diesem Land einige tausend sehr große und breite Ströme, welche fast ohne Ausnahme in der Mitte des Landes von dem schon besprochenen höchsten Berg ihren gemeinschaftlichen Ursprung nehmen. Um solche Möglichkeit aber einzusehen, müsst ihr euch den Fuß dieses Berges nicht etwa so klein denken wie den eines Berges auf eurer Erde, sondern der Fuß dieses Berges bedeckt nach allen Richtungen beinahe einen größeren Fleck als euer ganzes Europa. Nun möget ihr allenfalls wohl begreifen, wie viel Quellen ein Riese von einem solchen Berge in sich fassen möchte. Da dieser Berg bei aller seiner Höhe und Ausdehnung beinahe einen vollkommenen Kegel bildet, der nur von den euch schon bekannt gegebenen hier und da hervorragenden Felsen und auch von manchen durch die reichlichen Quellen gebildeten Gräben verändert wird, so ist es wohl begreiflich, dass von einem solchen Berg die entspringenden Quellen nach allen möglichen Richtungen ihren Lauf nehmen und, wenn sie die Tiefe erreicht haben und von den zuströmenden, bedeutenden Quellen anderer Berge vergrößert werden, dann ruhig dem Weltmeere zuströmen. Der Unterschied zwischen den Flüssen der Erde und denen dieses Planeten besteht darin, dass sie alle einen gleich schnellen Fluss oder eigentlich Fall haben, weil es dort nirgends ein sogenanntes Hochland gibt, sondern nur Berge, mehr oder weniger breite Täler und auch weit gedehnte Ebenen, welche alle ohne Ausnahme über den Meeresspiegel fast ganz gleich hoch erhoben sind. Und da die Steigung der Länder vom Meer angefangen bis zum Mittelberg hin überall gleich nur 1000 Klafter ausmacht, so müssen vermöge dieser sanften Erhebung auch alle Flüsse einen gleich schnellen Fall haben. Von all den vielen Flüssen und Strömen will ich euch bloß auf vier aufmerksam machen, weil diese die größten von allen sind und ihren Lauf bis zum Meere hin so gerade fortführen, wie wenn ihnen das Bett nach der Schnur gezogen worden wäre. Da, wo sie entspringen, sind sie schon breiter denn eure Donau, wo diese ins Meer mündet. Und dementsprechend nehmen sie an Breite ebenso beständig zu. Wenn sie dann zum Meer gelangen, ist ein jeder dieser Flüsse etwa 200 eurer Meilen breit. Nur darin unterscheiden sie sich von euren Flüssen und Strömen, dass ihr Bett durchaus eine gleiche Tiefe hat. Darum ein solcher Strom nirgends tiefer oder auch seichter ist, als gleich in seinem ersten Anfang, das heißt da, wo er den Fuß des Berges verlässt. Denn wenn er hernach auch mehrere andere Quellen aufnimmt, so wird er dafür nur breiter, aber nie tiefer. Ihr denket euch jetzt freilich, wie ist das wohl möglich? Und ich sage, es gibt keine leichtere Möglichkeit als diese. Denn wenn die Unterlage, ein überall durchaus gleich fortlaufender, unversehrter Steinboden ist, über welchem eine gleich hohe Erdschicht gelagert ist, welche das Wasser nach und nach wegräumt, wie soll denn bei solchen gleichartigen Verhältnissen irgendeine Ungleichheit in der Tiefe des Strombettes entstehen? Damit ihr dieses euch jetzt noch unverständliche Verhältnis desto aufmerksamer beachtet und gründlicher versteht, ist es nötig, euch eine kurze Erwähnung von dem zu machen, dass dieser Planet bei der allgemeinen euch bekannt gegebenen Weltenzerstörung, welche ihr bei dem Falle Adams kennengelernt habt, insoweit, das heißt hinsichtlich dessen, was von ihm noch übrig ist, in seiner Urbeschaffenheit unversehrt geblieben ist, nur dass er vor dieser Zeit um vieles größer war. Wie groß er aber war, zeigt noch sein gegenwärtiger Ring. Denn des äußeren Ringes Oberfläche war zuvor die Oberfläche dieses Planeten. Allein in jener Zeit ist er gleichsam links und rechts oder südlich und nördlich so abgeschnitten worden, dass die nördliche und südliche Kappe gleich zwei großen Hohlschalen in den unermesslichen Weltenraum hinausgeschleudert worden sind, weil auf diesen beiden Teilen die arge Schlange eine reichlich böse Brut ausgesetzt hatte. Nur der heiße Mittelstrich war noch rein geblieben, darum er auch erhalten wurde zu einem immerwährenden Denkzeichen, dass der große Weltenbaumeister einen Weltkörper auch erhalten kann, wenn derselbe nicht mehr in seiner ersten planetarischen Vollkommenheit dasteht. Ihr möchtet nun wohl wissen, woher der gegenwärtige, viel kleinere Erdkörper innerhalb des Ringes entstanden ist. Und ich sage euch, machet eure Augen und Ohren weit auf, und ihr werdet dadurch einen starken Blick nicht allein auf den eben zu besprechenden Planeten, sondern auf alle Weltkörper werfen können. Dieser gegenwärtige Erdkörper im Ring war schon vor der Abkappung vorhanden, wie es auch bei eurer Erde, wenn diese so abgekappt werden möchte, ein und derselbe Fall wäre. Denn auch in eurer Erde steckt noch eine kleinere und in dieser kleinen wieder eine noch kleinere, welche miteinander nur durch Luft, Wasser oder Feuer in Verbindung stehen. Dieser Planet Saturn ist eigentlich schon die dritte Kugel, weil der Ring zwei Kugeln darstellt. Da er in zwei sich nicht berührende Teile vollkommen gespalten ist. Und so habt ihr bei dem Saturn gegenwärtig die Gelegenheit, einen Weltkörper anzuschauen, beinahe wie einen Apfel, den ihr in der Mitte auseinandergeschnitten hättet. Die daselbst ersichtlichen Teile zeigen euch die innere mechanische Konstruktion eines Weltkörpers. Nur was den gegenwärtigen Planeten selbst anlangt, so ist dieser freilich nicht sichtbar bis in sein Zentrum. Aber es bleibt immer ein und dasselbe Verhältnis. Denn auch dieser sichtbare Planet ist seinem Inwendigen nach ferner so gebildet, und zwar in denselben Verhältnissen, wie sie ersichtlich sind, von der Oberfläche des äußersten Ringes bis zum gegenwärtig ersichtlichen Planeten selbst. So derselbe wieder abgeklappt würde, käme auf diese Art wieder ein noch kleinerer Ring unter dem größeren zum Vorschein, innerhalb dessen sich dann wieder ein vollkommen runder Erdkörper, also freischwebend, befinden würde, wie der jetzige im großen Ring. Wenn ihr ein wenig nur eure Verstandes- und Gefühlskräfte erhöht, wird euch solches mehr und mehr einleuchtend werden. Zugleich aber werdet ihr daraus auch erkennen, wie leicht es meiner Macht ist, einen solchen Weltkörper, wenn es nötig ist, entweder zu verkleinern oder auch zu vergrößern. Könntet ihr all die Weltkörper in dem unendlichen Schöpfungsraume ansehen? Wahrlich, ihr würdet da auf Formen gelangen, welche euer Geist im vollsten Licht aufzufassen nicht fähig wäre. Denn wenn schon ihr Menschen mit euren beschränkten Geisteskräften, euren mühsamen Schöpfungen eine bedeutende Mannigfaltigkeit zu geben vermöget, so werde solches wohl ich in meinen großen Schöpfungsräumen auch zu tun imstande sein. Und meine große Fantasie wird doch in dieser Hinsicht wohl sicherlich nicht, wie einige Gelehrte bei euch meinen, vonnöten haben, zu euch in die Schule zu gehen und etwa gar einen sogenannten ästhetischen Lehrkursus mitzumachen, für notwendig finden. Wie fantasiereich aber euer Schöpfer ist, dafür mögen euch schon all die Pflanzen, Tiere und Mineralien auf eurer Erde, den freilich nur allerkleinsten, geringfügigsten und magersten Beweis liefern. Auf unserem Saturn werdet ihr schon etwas Mannigfaltigeres entdecken. Und ich sage, bei weitem mehr noch in einer Sonne. Denn sind auch die Dinge im Saturn schon überaus wunderbar? Was werdet ihr erst sagen, und was für Augen machen, so ich euch einmal einen Blick in die Sonne zu machen gestatten möchte. Jedoch jetzt sind wir noch auf dem Saturn, und da ist noch sehr viel zu schauen. Denn wohlgemerkt, wir haben beim Saturn bei Nummer 1 angefangen, und ihr wisst, dass ich immer wieder den besseren Wein zuletzt auftische. Nicht wie die schlechten Wirte bei euch, die mit dem ersten Glas die Fantasie der durstigen Gäste berauschen und ihnen dann zuletzt statt eines besseren Weines stark gewässerten Essig auftischen. Daher begreifet wohl, was das von mir aus bedeuten will, so ich sage, wir haben dabei Nummer 1 angefangen, so wir mit unserem Weltkörper fertig sein werden, wird es in eurer Fantasie und besseren Vorstellung sich wohl zeigen müssen, ob sie noch eines höheren Schwunges fähig ist. Denn bei mir nimmt das Höhere und immer Höhere bis ins Unendliche kein Ende. Und es gibt da nirgends eine dritte Vergleichungsstufe, sondern überall nur die zweite. Das heißt, es steht immer eines über dem anderen. Und ist das eine herrlicher als das andere. Und nirgends gibt es ein Allerherrlichstes, welches nimmerdar übertroffen werden könnte von etwas noch Herrlicherem. Denn das unerreichbar Allerhöchste bin nur ich selbst. Wenn ihr aber schon so manche Herrlichkeiten der Weltkörper werdet betrachtet haben, dann erst wird euch ein allerschwächster Blick in den Himmel gegönnt werden. Und dieser Blick wird trotz seiner Schnelle die Herrlichkeiten, die euch auf den Erdkörpern gezeigt wurden, gänzlich vergessen machen. Denn wenn meine Werke schon von unendlicher Erhabenheit sind, in der toten, fixierten Materie, wie werden sie erst sein im Geiste, da alles Licht und Leben ist? Jedoch für jetzt kehren wir wieder zu unserem Weltkörper zurück und messen dort die Tiefe der Flüsse und Seen und auch die Tiefe der Meere. Und wir werden mit einer und derselben Messschnur, welche eine Länge von 500 eurer Klafte hat, überall zur Genüge auskommen. Denn seht, das Meer ist dort beinahe überall bei 500 Klafter tief. Nur wird es regelmäßig gegen das Land zu etwas seichter und seichter. Was aber die Flüsse betrifft, so ist ihr Mittelbett überall gleich 10 Klafter tief und wird natürlichermaßen gegen das Land zu seichter. Nur an den Mündungen fallen die Bette nach und nach so, dass sie sich allmählich mit dem allgemeinen Bett des Meeres ausgleichen. Zufolge der Gleichförmigkeit und Tiefe der Bette der Flüsse und Ströme geschieht es dann auch, dass ein jeder Fluss und Strom beinahe eine ganz glatte Spiegelfläche dem erstaunten Auge darbietet, auf welcher sich die benachbarten Gegenden, wie bei euch in einem sehr ruhigen See, auf das Herrlichste abspiegeln, was besonders zur Nachtzeit einen überaus prachtvollen Anblick gewährt. Wenn all die nächtlichen Lichter aus solchen Flüssen einen beinahe ungeschwächten Schein widerspiegeln. Was die vier genannten Hauptströme noch ferner betrifft, so teilen sie dieses große Land von dem Mittelberge aus in vier Teile, sodass, wenn jemand sich auf der Spitze dieses Berges befindet, er nach dem Lauf dieser vier Hauptströme auch zugleich die Enden dieses großen Landes erschauen kann. Freilich ihr mit euren Augen würdet solches nicht vermögen. Aber die Saturnmenschen können solches gar wohl, da ihr Auge an und für sich schon besser sieht als ihr durch eure allerbesten Fernrohre. Dies ist bei ihnen auch notwendig, denn so da jemand seinen Grund übersehen will, bedarf er tüchtiger Augen, welche ungefähr imstande wären, von einem hohen Berg auf eurer Erde bei allerreinster Luft euer ganzes Land mit Leichtigkeit zu überschauen. Diese Saturnmenschen haben ihre größte Sinnenstärke im Auge, ungefähr in dem Verhältnis, wie sie bei euch ein Adler hat, welcher auch von der bedeutendsten Höhe noch jedes Kleintier mit Leichtigkeit erschauen kann. Was die fernere Beschaffenheit dieser Flüsse und Seen wie auch der Meere anbelangt, für ein nächstes Mal und somit für heute. Amen.